Sie hören das Stück Au clair de la lune, gesungen von Édouard Léon Scott de Martaville. Offensichtlich weder ausgezeichnet durch seine Gesangskünste noch die Qualität der Aufnahme, sondern weil es die allererste Tonaufnahme der Welt war, zumindest soweit man weiß. Hören kann man die Aufnahme allerdings erst seit ein paar Jahren. Mit dem ursprünglichen Gerät konnte man nämlich nur aufzeichnen. Jetzt hat man diese Aufzeichnung abfotografiert, digital prozessiert und dadurch hörbar gemacht. Édouard Léon Scott de Martaville hat damals ein Gerät erfunden, das er den Phonoautographen genannt hat. Es sah folgendermaßen aus. Auf einem Tisch war ein Trichter zum Hineinsprechen befestigt. Dessen kleinerer Teil zeigte auf eine Walze mit einer Kurbel. Der Musikethnologe Albrecht Wiedmann erklärt, wie damit Ton aufgenommen werden konnte.
Da hat man die Tonspur mit einer Nadel, soviel ich weiß, in eine Rußschicht reingezeichnet. Also da gab es eine Vorrichtung, die die Schallwellen in eine Bewegung von einer Nadel umgeändert hat. Und diese Nadel hat dann in ein mit Ruß beschichtetes Papier die Wellen, also die Schwingung der Luft nachgezeichnet. Und das war natürlich ein Ding, da konnte man die Aufnahme aufzeichnen, aber es gab lange keine Möglichkeit, diese Aufnahme wiederzugeben. Das hat erst der Edison dann später gemacht. Er hat gesagt, okay, ich will jetzt eine Maschine bauen, die interessanterweise, das war sein Ansatz, eben nicht zur Musikaufnahme gedacht war, sondern er wollte eigentlich, wenn man es modern ausdrucken würde, ein Diktiergerät konstruieren. Als eine Konkurrenzfirma entdeckt hat, naja, man muss nicht diese Zinnfolie verwenden, die der Edison genommen hat, sondern man kann zum Beispiel auch auf Wachs eingravieren. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich der Phonograph eigentlich auch dafür geeignet, Musik aufzuzeichnen.
Beachten Sie genau, was ich Ihnen sage. Ich bin der Edison-Phonograph, ein Werk des genialen Erfinders Thomas A. Edison. Durch mich hören Sie mit vollkommener Naturtreue die berühmtesten Künstler, die hervorragendsten Kapellen, die beliebtesten Komiker. Ich biete Ihnen Orchestermusik, Sinfoniemusik und Instrumentalsoli jeder Art.
Zuerst auf Zinnfolie und nicht viel später auf Wachs für bessere Qualität konnte so Ton aufgezeichnet und wieder abgespielt werden. Funktioniert hat das Ganze ähnlich wie der bereits erwähnte Phonoautograph. Hauptbestandteile waren ein Trichter zum Hinein- und Hinaustönen, eine Walze, die mit einem Motor und einer Membran ausgestattet war. Albrecht Wiedmann, der übrigens für das Berliner Phonogrammarchiv tätig ist, weiß genaueres.
Wenn jemand eine Aufnahme machen wollte, dann musste der oder diejenige sich ganz nahe vor einen Trichter, vor einen konischen Trichter stellen und in diesen Trichter reinsingen oder reinsprechen oder reinspielen. Und am engen Ende dieses Trichters, da hat sich natürlich dann der Schall verstärkt und dieser verstärkte Schall ist auf die Aufnahmemembran getroffen. Die Aufnahmemembran hat sich dann bewegt, analog zu dem Schall, der da reingetroffen ist und hat wiederum über ein Hebelsystem eine Nadel in Auf- und Abschwingung versetzt. Und diese Auf- und Abschwingung wurde dann praktisch in die Walzenoberfläche reingraviert.
Zuerst verkaufte Edison seinen Phonographen hauptsächlich an Schausteller, die die Tonaufnahme auf Jahrmärkten als Attraktion darboten und zum Beispiel das Volkslied Yankee Doodle abspielten. Kurz darauf, im Jahr 1878, kam der erste Phonograph für den Hausgebrauch auf den Markt. Gekostet hat er $10 pro Stück. Allerdings war er noch mit der schlechteren Zinnfolie ausgestattet. Abspielen konnte man die Aufnahmen übrigens mit dem gleichen Apparat. Ausgetauscht werden musste lediglich die Walze und der Trichter.
Man muss sich vorstellen, man hat ja eine Wachswalze, wo die Toninformationen jetzt als Berge und Täler eingraviert sind. Dieser Spur entlang ist diese Wiedergabenadel gelaufen und hat dann ihrerseits diese Hoch- und Runterbewegung auf eine Membran übertragen, die dann wiederum die Bewegung der Membran, die ja dann umgesetzt wurde in eine Luftbewegung, an die Außenwelt abgegeben hat über einen großen Trichter. Wenn man aufnehmen wollte, hat man den sogenannten Recorder reingeschraubt und wenn man wiedergeben wollte, hat man den Recorder durch einen Producer ersetzt.
Edison hatte den Phonographen hauptsächlich zur Nutzung im Büro angedacht. Es entstanden aber auch einige Aufnahmen von wichtigen politischen Persönlichkeiten, zum Beispiel Bismarck im Oktober 1889 oder der ersten Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, Bertha Suttner. Kommerziell erfolgreicher war die Nutzung in der Unterhaltungsindustrie, allerdings nicht allzu viel später abgelöst durch das bekanntere Grammophon. Der Phonograph wurde auch wissenschaftlich genutzt, wie es zum Beispiel das Berliner Phonogrammarchiv beweist. Dort versammelt sind einige Phonographen und viele Phonogramme, die Aufnahmen, die mit dem Gerät gemacht wurden. Zurzeit befindet sich das Archiv im Ethnologischen Museum in Berlin und wird von Albrecht Wiedmann betreut. Die älteste Aufnahme im Archiv ist diese hier.
Im Jahr 1900 hat der Psychologe Karl Stumpf das erste Mal ein Orchester aus Siam, dem heutigen Thailand, aufgenommen. Die haben zu der Zeit im Berliner Zoo ein Gastspiel gemacht und hat dort eine Phonographenaufnahme gemacht mit diesem Ensemble, weil er als Psychologe zu der Zeit damit sich beschäftigt hat, was man da früher Völkerpsychologie nannte. Er wollte also so ein bisschen einen Aufschluss haben über Musik aller Welt, wie Musik konsumiert wird, wie Musik wirkt. Wenn Leute gastiert haben bei diesen berühmten Völkerschauen, hatte die eingeladen, um die aufzunehmen und hat so nach und nach seine Sammlung erweitert. Und dieses Ding hieß von Anfang an Phonogrammarchiv. Und die erste Feldforschungsaufnahme des Archivs ist im Jahr 1902 von Felix von Luschan unternommen worden. Der hat auf einer Grabung in der Osttürkei mitgearbeitet und hat gesagt, ich nehme einen Phonographen mit. Und der war ziemlich begeistert von den Ergebnissen. Er hat dann irgendwie geschrieben, wir haben zwar sehr viele Fehler gemacht während diesen Aufnahmen und wir haben auch nicht viel Zeit investiert, aber wir haben innerhalb von kurzer Zeit, ich weiß nicht, 20 Aufnahmen oder so hat er gesammelt und hat gesagt, es ist ein super Tool für Feldforschung und deswegen empfehle ich, dass jeder, der irgendwie in fremde Länder fährt oder so, einen Phonographen mitnimmt und Musik aus aller Welt dann zusammengetragen werden kann.
Den Umstieg auf die modernere Grammophontechnik hat man in der Musikethnologie verpasst, wie Albrecht Wiedmann erzählt.
Es war klar, die Klangqualität bei Grammophon ist viel, viel besser. Da ist eine witzige Argumentation, das würden wir heute nicht mehr machen. Die haben sich also überlegt, naja, steigen wir doch um auf Grammophontechnik und dann hieß es, naja, also A ist so ein Phonograph natürlich gut zu bedienen und der ist relativ einfach zu handhaben und man kann aufnehmen und dann hinterher gleich wiedergeben. Das geht alles bei der Schallplatte nicht. Und die Tonqualität ist zugegebenermaßen ein bisschen schlechter. Aber für Forschungszwecke reicht es allemal. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie der Hornbostel zum Beispiel so Forschung betrieben hat, der hat dann eben mit dieser primitiven Technik aufgrund dieser Transkription, die er erstellt hat, komplette Tonsysteme entwickelt. Da muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, naja, wie präzise ist das und macht es überhaupt Sinn?
Die Phonographen, Phonogramme und deren Kupferabdrücke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die im Berliner Phonogrammarchiv lagern, haben eine bewegte Geschichte.
Dieses Archiv war mehr oder weniger so, das könnte man sagen, das Privatinteresse von Karl Stumpf. Er hat also von Seiten der Universität, glaube ich, relativ wenig Geld für dieses Archiv bekommen, hat dann aber durchgesetzt, dass es 1920 an die Staatliche Hochschule für Musik kam. Bis zum Jahr 1934, also Nationalsozialismus, da musste Erich Moritz von Hornbostel, der damals schon Leiter des Archivs war, 33, weil er jüdische Familie hatte, fliehen. Und zu der Zeit ist das Archiv erst ans Völkerkundemuseum gekommen. Während des Zweiten Weltkriegs sind die Bestände ausgelagert worden, um sie zu schützen vor Zerstörung in Bergwerke, in Bunker und so weiter und so weiter. Unter anderem auch die Bestände des Phonogrammarchivs. Die sind dann durch die Sowjetarmee kurz vor Ende des Krieges nach St. Petersburg transportiert worden. Dort hat man die Bestände erstmal untersucht und hat gesehen, oh nee, das meiste, das interessiert uns nicht. Alles, das Einzige, was uns interessiert, ist eine Sammlung von jemand, der in Russland Aufnahmen gemacht hat, von berühmten Persönlichkeiten, ich glaube Tolstoi. Und alles andere, also so über 350 verschiedene Sammlungen, sind dann zurückgekehrt nach Deutschland und zwar in den Ostteil, an die Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Ja, und nach der Wende konnte man dann die Sachen wieder zurückführen und 98 haben wir angefangen mit einem Digitalisierungsprojekt und seitdem sind große Teile des Bestandes auch wieder zugänglich.
Die Digitalisate des Phonogrammarchivs werden fortlaufend beforscht, zum Beispiel im Zuge dieses Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Diese Aufnahmen der sogenannten Königlich-Preußischen Phonographischen Kommission, das waren Aufnahmen, die im Ersten Weltkrieg in deutschen Kriegsgefangenenlagern gemacht worden sind. Er hat gesagt, okay, da kommen wir ganz schnell an ganz viel Musikmaterial ran. Es gab dann parallel dazu noch ein Projekt, was Sprachaufnahmen gemacht hat, Institut für Lautforschung oder Lautarchiv. Die sind in einem DFG-Projekt sehr intensiv erforscht worden. Und parallel dazu machen wir regelmäßig Publikationen in Zusammenarbeit mit Leuten, die diese Musikkulturen kennen. Es ist ja auch ein ethisches Problem. Wenn man sich überlegt, wie sind die Aufnahmen zustande gekommen, bei der Phonographischen Kommission kann man da natürlich davon ausgehen, dass Kriegsgefangene in so einem Lager nicht freiwillig singen, da ist dann vielleicht ein gewisser Druck da, aber zum Beispiel auch so eine Feldforschungssituation im Kolonialismus kann man sich nicht so zwangfrei vorstellen. Ja, das heißt, da steckt immer dahinter, in welchem Zusammenhang sind diese Aufnahmen entstanden. Ja, alles das gehört dazu zum Erforschen von diesen Beständen. Es geht also nicht mehr nur ums reine, ja, ich sage jetzt mal übertrieben, reine Musikforschung oder so, das machen wir ja schon lange nicht mehr, sondern es geht ganz stark auch darum, Dinge zu kontextualisieren.
Albrecht Wiedmann über die Beforschung der Tonaufnahmen im Berliner Phonogrammarchiv und im Lautarchiv der Humboldt-Universität, wo eben die Stimmaufnahmen lagern, die im Kriegsgefangenenlager damals entstanden sind. Beide Archive werden in nicht allzu langer Zeit ins Humboldt-Forum ziehen. Das ist ein guter Ort für die vielen Tondokumente, die eng mit Kolonialismus verbunden sind. Denn am Humboldt-Forum wurde in den letzten Jahren intensiv über eine angemessene Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheiten von Sammlungen diskutiert. Eine Auseinandersetzung mit den Tondokumenten findet übrigens nicht nur wissenschaftlich statt, sondern auch künstlerisch. Der Essayfilm »The Half Moon Files« von Philipp Schäffner widmet sich genau den Aufnahmen aus dem Kriegsgefangenenlager, genannt Halbmondlager in Wünsdorf. Gedichte, Lieder, Reden in verschiedenen Sprachen haben die Gefangenen aufgenommen, teils unter Zwang. Aber sie haben auch die Zustände im Lager angeklagt und Gebete für ein Ende des Kriegs ausgesprochen. Im Film von Philipp Schäffner haben die Stimmen aus dem Lager eine Heimat als geisterhafte Wesen gefunden, die Kolonialismus und Krieg anprangern. Hier sei einem ehemaligen Gefangenen des Lagers das letzte Wort gelassen. Sadak Beresit trägt Kriegsgedichte in arabischer Sprache vor. Er erzählt von seiner Rekrutierung für die französische Armee in Tunesien, von seiner Verwundung im Ersten Weltkrieg und schließlich von der Gefangennahme im sogenannten Halbmondlager in Wünsdorf, in dem auch die Aufnahme entstanden ist.